Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das letzte Kapitel des Johannesevangeliums. Wie schon in Kapitel 20 geht es hier um Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus Christus. Sie erinnern sich, Maria von Magdala war wohl die erste, die ihn zu Gesicht bekam. Denn sie machte sich an dem Tag, den wir heute als Ostersonntag bezeichnen, früh am Morgen, als es noch finster war, auf den Weg zu seinem Grab. Als sie mit Schrecken feststellte, dass der Stein, der das Felsengrab verschlossen hatte, weggerollt und das Grab leer war, lief sie zu Simon Petrus und einem anderen Jünger und gab ihnen Bescheid. Später hielt sich Maria von Magdala allein an dem Grab auf und weinte. Plötzlich trat ein Mann von hinten an sie heran, den sie zunächst für den Gärtner des Grundstücks hielt. Doch dann erkannte sie in ihm ihren auferstandenen Herrn. Als nächstes berichtet das Johannesevangelium, wie Jesus am Abend eine Versammlung von Jüngern aufsuchte. Obwohl sie vor lauter Angst sogar die Türen verriegelt hatten, stand er plötzlich vor ihnen und zeigte seine Wundmale, um alle Zweifel an seiner Identität zu zerstreuen. Einer der Jünger war an diesem Abend jedoch nicht dabei, Thomas, der auch gern der ungläubige Thomas genannt wird. Denn er zweifelte an dem, was ihm seine Glaubensgeschwister berichteten, und hielt alles nur für ein Gerücht. Doch nach 8 Tagen, so das Johannesevangelium, suchte Jesus erneut die versammelten Jünger auf. Und diesmal war auch der ungläubige Thomas dabei und wurde zu einem glaubenden Thomas. Soweit kurz zusammengefasst der Inhalt von Kapitel 20. Wenn man die letzten Verse von Kapitel 20 und den letzten Vers von Kapitel 21 miteinander vergleicht, so bekommt man den Eindruck, hier hat der Verfasser des Johannesevangeliums 2-mal ein Schlusswort aufgeschrieben. So heißt es am Ende von Kapitel 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Ganz ähnlich im Kapitel 21. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Aus meiner Sicht besitzt das Johannesevangelium tatsächlich so etwas wie einen doppelten Schluss. Die Frage ist allerdings, wie man diese Feststellung deutet. Nicht wenige Theologen gehen davon aus, dass das letzte Kapitel des Johannesevangeliums nicht von dem Evangelisten selbst, sondern von einem seiner Schüler stammt. Demnach handelt es sich also um einen Anhang zum Johannesevangelium. Ich persönlich halte es dagegen für wahrscheinlicher, dass Johannes selbst das 21. Kapitel verfasst hat. Entweder als Nachtrag, weil ihm später noch einige Dinge eingefallen sind, die ihm wichtig erschienen. Oder als Entsprechung und Gegenstück zur Vorrede des Johannesevangeliums, dem sogenannten Prolog. Wenn Letzteres zutreffen sollte, halte ich es auch für denkbar, dass Johannes zunächst den Hauptteil des Evangeliums niedergeschrieben hat und erst dann den Prolog und das Schlusskapitel 21 hinzugefügt hat. Aus diesem Kapitel lese ich nun die Verse 1-3, möchte aber davor noch kurz hinzufügen, dass es sich bei dem See Tiberias, der hier erwähnt wird, um den See Genezareth handelt. Eine dritte, damals übliche Bezeichnung war Galiläisches Meer. Diese dritte Bezeichnung weist uns darauf hin, dass die nun folgende Begebenheit in Galiläa stattfindet, während die Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus, die im Kapitel davor geschildert wurden, sich allesamt in Judäa, also in der Umgebung von Jerusalem, ereignet haben. Hier nun also die Verse 1-3. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Gleich in Vers 4 werden wir erfahren, dass Jesus diese Jünger am See Genezareth aufsucht. Völlig überraschend ist das nicht, denn gemäß dem Matthäusevangelium hatte ein Engel angekündigt, dass Jesus die Jünger in Galiläa aufsuchen werde. Die Umgebung des Sees Genezareth war sozusagen gewohntes Terrain für Jesus und seine Jünger. In Nazareth hatte Jesus einen Großteil seines Lebens verbracht. Dann hatte er sich, so viel wir wissen, in Kapernaum niedergelassen, einem Fischerort direkt am See Genezareth. Dort hatte er auch viele Wunder vollbracht, und einige seiner Jünger sind von hier aus zum Fischen auf den See hinausgefahren. Ums Fischen geht es auch in dem gerade vorgelesenen Bibeltext. Und wie es mir scheint, haben sich hier alle Problemkinder, von denen wir bisher etwas erfahren haben, auf einmal versammelt. Da haben wir natürlich den warmherzigen und leidenschaftlichen Simon Petrus, der allerdings sich häufig selbst überschätzt und manchmal zu unüberlegt handelt. Als nächster ist Thomas zu nennen, der große Skeptiker. Nathanael, der durch den Spruch bekannt geworden ist, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Damit meinte er Jesus, den er zunächst offenbar nicht als den Messias Israels anerkennen wollte. Auch die Brüder Jakobus und Johannes hatten vermutlich ihre Eigenheiten, denn sie wurden auch die Donnersöhne genannt. Zwei weitere Jünger, deren Namen wir hier nicht erfahren, sind auch noch dabei. Und ich schlage vor, dass Sie und ich in Gedanken einfach mal Ihre Position einnehmen und uns also zu den anderen Problemkindern dazugesellen, die gleich dem auferstandenen Herrn begegnen werden. Ich denke, dass wohl jeder von uns gewisse Schwachstellen hat und dass uns eine Begegnung mit Jesus nur gut tun kann. In Vers 3 unseres Bibeltextes wird erwähnt, dass diese sieben Jünger nicht besonders erfolgreich waren, als sie diesmal zum Fischen auf den See hinausfuhren. In dieser Nacht fingen sie nichts, heißt es lapidar in Vers 3. Vielleicht ist das die einzige durch und durch wahre Fischergeschichte, die je erzählt wurde. Denn angeblich beginnen solche Geschichten ja üblicherweise mit den Worten »Ich habe mal einen so großen Fisch gefangen«, wobei die beiden Hände des Erzählenden dabei immer weiter auseinandergehen. Für die Jünger muss das ein ziemlich frustrierendes Erlebnis gewesen sein. Sieben Männer, die ganze Nacht unterwegs und nichts, vergebliche Mühe. Und das, obwohl sie keine Hobbyfischer waren, sondern mit dem Fischfang ihren Lebensunterhalt verdienten. Ich persönlich glaube, dass Gott seine Hände mit im Spiel hatte, als er die Fische dazu brachte, einen großen Bogen um das Boot der Jünger zu machen. Warum? Das werden wir gleich sehen. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 4 und 5. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, »Kinder, habt ihr nichts zu essen?« Sie antworteten ihm, »Nein.« Schon im vorangegangenen Kapitel war es dazu gekommen, dass Jesus von einer vertrauten Person nicht sofort erkannt wurde. Maria von Magdala hielt ihn zunächst für einen Gärtner. Als Grund für dieses Nicht-Erkennen-Können habe ich die Tatsache genannt, dass Jesus nach seiner Auferstehung von den Toten einen veränderten Körper hatte. Von einem verherrlichten Leib ist in diesem Zusammenhang oft die Rede. Das mag auch hier am Ufer des Sees Genezareth eine Rolle gespielt haben. Außerdem könnte es am frühen Morgen noch ziemlich schummrig gewesen sein. Auf die Frage Jesu, ob sie denn nichts zu essen hätten, antworteten die Jünger jedenfalls recht einsilbig mit einem Nein. Nun ja, über die eigenen Misserfolge redet man eben nicht gern. Hätten sie dagegen einen guten Fang gemacht, wären sie gewiss gesprächiger gewesen und hätten dem Mann am Ufer stolz das Resultat präsentiert. Ich glaube, dass wir uns in dieser Hinsicht kaum von den Fischern damals unterscheiden. Und natürlich hoffe ich, dass ich etwas vorzuweisen habe, wenn mich Jesus eines Tages fragen wird, ob ich als Christ in dieser Welt, ob ich als Menschenfischer, wie Jesus es einmal ausgedrückt hat, einen guten Fang gemacht habe. Ich komme nun zu Vers 6 unseres Bibeltextes. Jesus aber sprach zu ihnen, »Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden.« Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Jesus erteilt seinen Jüngern hier eine Lektion, die sie bestimmt niemals vergessen haben. Er macht ihnen deutlich, dass er die Regie in ihrem Leben führen möchte, damit sie ein ertragreiches Leben vorweisen können. Und sie brauchen einfach nur gehorsam zu sein. Weil sie nach seinen Anweisungen fischen, füllt sich das Netz. Und es reißt nicht, obwohl es mehr als voll ist. Das Netz erweist sich als überaus stark, ungefähr so, wie sich die Botschaft des Evangeliums bis auf den heutigen Tag als stark erweist, obwohl die Auferstehung Jesu bereits 2000 Jahre zurückliegt. Vers 7. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Sie erinnern sich, Simon Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hatte, also vermutlich Johannes, waren auch im vorangegangenen Kapitel als Zweiergespann genannt worden. Sie liefen gemeinsam mit Maria von Magdala zum leeren Grab Jesu. Und Johannes war es gewesen, der als erster erkannte, was das alles zu bedeuten hatte. Auch in dem gerade vorgelesenen Vers ist er derjenige, der Jesus zuerst erkennt. Er scheint eine geistliche Auffassungsgabe zu haben, die Simon Petrus fehlt. Der steht nackt im Wasser und gerät förmlich in Panik, als er sich der peinlichen Situation bewusst wird. Wobei sie so peinlich nun auch wieder nicht war. Aus dem griechischen Text des Johannesevangeliums ist zu entnehmen, dass Petrus nicht völlig nackt war, sondern nur gymnos. Auf diesen Begriff geht beispielsweise das deutsche Wort Gymnastik zurück. Wer gymnastische Übungen macht, trägt dazu auch keinen Anzug oder ein Abendkleid, sondern zweckmäßige Sportbekleidung, die einem viel Bewegungsfreiheit lässt. Aus genau dem gleichen Grund hatte Simon Petrus sein faltiges Obergewand, das mit einem Gürtel zusammengehalten wurde, abgelegt, um den Fischfang besser an Land bringen zu können. Als er nun aber von Johannes darauf hingewiesen wurde, dass der Mann am Ufer niemand anderes sei als der auferstandene Herr, war ihm dies offenbar peinlich. Viel mehr als in den 3 Jahren, die Jesus mit seinen Jüngern in enger Gemeinschaft zugebracht hatte, zeigte er sich nämlich jetzt von seiner göttlichen Seite. Wirklich abschreckend wirkt das auf Simon Petrus aber nicht. Fast scheint es so, als ob er in diesem Moment nur noch eins im Sinn hat: schnell hin zu Jesus Christus, seinem Herrn. Er zieht sein Obergewand an, wirft sich in den See und kann wahrscheinlich die letzten Schritte bis zum Ufer durchs Wasser warten. Ich lese weiter ab Vers 8. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Auch in dieser Situation geschieht etwas, was man schon vorher bei einigen Wundern beobachten konnte, die Jesus vollbrachte. Er bezieht die Menschen in sein Wunder mit ein, als ob er ihnen damit zeigen wollte, dass er auf ihr Handeln großen Wert legt. Hier sind es die Fische, die die Jünger zu der bevorstehenden Mahlzeit beisteuern sollen. Bei der Hochzeit zu Kana waren es die leeren Wasserkrüge. Jesus ließ sie mit Wasser füllen und machte erst dann das Wasser zu Wein. Bei der Speisung der 5000 ließ er sich 5 Brote und 2 Fische reichen. Ja, auch im Alten Testament ist zu beobachten, dass Gott großen Wert legte auf das Geringe, was ein Mensch tun kann, und es dann benutzte, um Großartiges zu vollbringen. Ich denke da zum Beispiel an den Stab, mit dem Mose, natürlich mit Gottes Hilfe, einige Wunder vollbracht hat. Was bedeutet das für mich? Nun, ich wünsche mir so oft mehr Einfluss, mehr Geld und mehr bereitwillige Helfer, um für Gott Großes in der Welt vollbringen zu können. Aber das scheint nicht sein Weg für mich zu sein. Schließlich ist er der Geber aller Dinge, der nicht darauf angewiesen ist, dass ich für ihn die Welt verändere. aber er schaut darauf, ob ich die Fähigkeiten und die Dinge, die ich besitze, ihm gerne zur Verfügung stelle. Wenn ich es tatsächlich tue, wird er mich in den Dienst stellen und mir zeigen, auf welche Weise ich mit seiner Hilfe etwas bewirken kann. Als die Jünger dorthin kamen, wo Jesus bereits eine Mahlzeit vorbereitet hatte, mussten sie feststellen, dass auch schon Fische auf dem Kohlenfeuer lagen. Dennoch bat er sie darum, auch von ihren Fischen etwas dazuzugeben. Ich lese weiter aus unserem Bibeltext, und zwar ab Vers 12. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Soweit die Verse 12 bis 17. Jesus nimmt mit Simon Petrus einen Jünger ins Kreuzverhör, der sich bisher als ein ziemlich unsicherer Kandidat erwiesen hat. Die größte Schlappe hatte er sich geleistet, als er Jesus am Vorabend seiner Kreuzigung dreimal verleugnet hatte. Aber selbst das ist für Jesus kein Grund, Petrus vom Dienst zu suspendieren. Er sieht, mit was für einer Leidenschaft und Begeisterung er ihm nachfolgt. Aber jetzt will er es wissen. Entspringt diese Leidenschaft und Begeisterung auch tatsächlich einer tiefen Liebe zu ihm? An einem Kohlenfeuer im Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes hatte Simon Petrus seinen Herrn verleugnet. Am Kohlenfeuer im Kreis der Jünger soll Simon Petrus nun erklären, was wirklich Sache mit ihm ist. Dreimal, so scheint es, fragt Jesus ihn, ob er ihn lieb hat, und dreimal antwortet Petrus mit Ja. Doch wenn man sich den Bibeltext genauer anschaut, stellt man fest, die drei Fragen und die drei Antworten sind keineswegs identisch. Im griechischen Bibeltext kommt das noch wesentlich deutlicher zum Ausdruck als in der deutschen Übersetzung. In der ersten Frage, die Jesus stellt, geht es um ein ganz besonders enges Verhältnis. Hast du mich lieber, als die anderen Jünger mich lieb haben, will Jesus wissen. Doch Simon Petrus weicht aus, indem er sagt: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich vermute, dass seine innige Beziehung zu seinem Herrn nicht kleiner geworden ist. Aber Simon Petrus hat dazugelernt. Er will seinen Mund nicht mehr so voll nehmen wie bei anderen Gelegenheiten. Er ist anscheinend bescheidener geworden. Vermutlich nimmt Jesus das wohlwollend zur Kenntnis. Denn bei seiner zweiten Frage geht es nicht mehr darum, ob Simon Petrus ihn mehr liebt, als es die anderen Jünger tun. Er fragt schlicht und einfach, und jetzt weiche ich absichtlich von der Luther-Übersetzung ab: Liebst du mich? Hier geht es immer noch um eine recht innige Liebe. Und Simon Petrus traut sich immer noch nicht, diese Frage voll zu bejahen. Statt »Ja, ich liebe dich«, antwortet er: Ich habe dich lieb. Fast im Sinne von: Ja, du bist ein guter Freund für mich. Wie ich schon sagte, die Unterschiede kommen im griechischen Bibeltext wesentlich deutlicher zum Vorschein, weil das Griechische ganz unterschiedliche Begriffe für das deutsche Wort Liebe kennt. Als Jesus nun ein drittes Mal Simon Petrus fragt, lässt er sich sozusagen auf das niedrigere Liebesniveau herab, das Simon Petrus in seiner Antwort erkennen ließ. Jesus fragt gewissermaßen, ich übertreibe jetzt, um den Unterschied deutlich zu machen: Wenn du es schon nicht fertigbringst zu sagen, ich liebe dich, dann bestätige mir wenigstens, dass ich für dich wirklich wie ein sehr guter Freund bin. Das bestätigt ihm Simon Petrus, wird aber zugleich traurig. Meines Erachtens ist das so, weil Simon Petrus aus einigen bitteren Erfahrungen dazugelernt hat und deshalb nun vorsichtig ist mit solchen Liebesbekundungen. Andererseits macht es ihn traurig, dass er nicht mehr frei von der Leber weg sagen kann, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen und mehr als alles andere in der Welt. So wie ich dich liebe, liebt dich kein anderer deiner Jünger. Übrigens, auch bei der Aufforderung Jesu, weide meine Lämmer, gibt es eine Abstufung, die im griechischen Bibeltext deutlicher zu erkennen ist als in der deutschen Übersetzung. Zuerst geht es wirklich um Babylämmer, die ernährt werden müssen. Dann um erwachsene Schafe, die gehütet, geleitet und gepflegt werden müssen. Das scheint mir auch in einer christlichen Gemeinde wichtig zu sein, damit die frisch hinzugekommenen Lämmer, ich spreche im Bild, ihnen folgen können. Und in der dritten Aufforderung Jesu geht es wieder ums Fressen. Diesmal steht allerdings nicht die Ernährung der Babylämmer, sondern der erwachsenen Schafe im Mittelpunkt. In unserem Bibeltext komme ich jetzt zu Vers 18 und zur ersten Hälfte von Vers 19. Jesus sagt zu Simon Petrus, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst.« Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Simon Petrus stirbt vermutlich irgendwann zwischen 65 und 67 nach Christus als Märtyrer in Rom. Er soll gekreuzigt worden sein, und zwar angeblich auf eigenen Wunsch hin mit dem Kopf nach unten, weil er sich selbst nicht als würdig erachtete, mit dem Kopf nach oben wie Jesus Christus zu sterben. Wie zuverlässig diese Überlieferung ist, lässt sich jedoch schwer einschätzen. Weil das Johannesevangelium erst rund 30 Jahre später entstanden ist, findet sich jedenfalls in Vers 19 diese rückblickende Erklärung. Das sagte Jesus, um anzuzeigen, mit welchem Tod Simon Petrus Gott preisen würde. Weiter im Bibeltext bis einschließlich Vers 24. Und als Jesus das gesagt hatte, spricht er zu ihm, also zu Simon Petrus, »Folge mir nach.« Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, »Herr, wer ist's, der dich verrät?« Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, »Herr, was wird aber mit diesem?« Jesus spricht zu ihm, »Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach.« Da kam unter den Brüdern die Rede auf, »Dieser Jünger stirbt nicht.« Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Jesus will hier partout nicht mit einer Antwort herausrücken. Was mit dem noch ziemlich jungen Johannes geschehen wird, bleibt offen. Sie merken, ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Jünger, den Jesus lieb hatte, tatsächlich um Johannes handelt. Hundertprozentig sicher ist dies jedoch nicht, denn wie in der Einführungssendung zum Johannesevangelium erklärt, bleibt der Verfasser im ganzen Bibeltext anonym. Und die Überschrift, das Evangelium nach Johannes, wurde erst sehr viel später hinzugefügt. Aber zurück zur eigentlichen Sache. Jesus beantwortet also die Frage nicht, was aus Johannes werden soll. Und Simon Petrus muss sich damit zufrieden geben. »Was geht es dich an?« fragt Jesus, was in der deutschen Übersetzung ein wenig schroff klingt. Worauf es aber ankommt, ist die Aufforderung an Simon Petrus, »Folge du mir nach.« Diesen Satz versuche ich mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich hin und wieder nach einem Grund suche, warum ich es mit der Nachfolge Jesu nicht so ernst zu nehmen brauche. Aber solche Gründe gibt es nicht. Folge du mir nach. Dieser Satz gilt auch mir und Ihnen. Und jetzt kommen wir noch zum allerletzten Vers des Johannesevangeliums, der dem Schluss des vorangegangenen Kapitels recht ähnlich ist. Er lautet, Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Wir sind am Ende des Johannesevangeliums angelangt. Dabei handelt es sich allem Anschein nach um ein Evangelium, das in erster Linie für Menschen bestimmt ist, die bereits Christen sind, während die anderen drei Evangelien viele Basisinformationen für Nichtchristen enthalten. Der deutsche Reformator Martin Luther hat das Johannesevangelium gar als das zarte, rechte Hauptevangelium bezeichnet, das den anderen vorzuziehen sei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.